Die Open Corporation war nicht nur aus logistischer und betriebswirtschaftlicher Sicht unrealistisch. Sie passte auch einfach nicht zu Jobs Führungsstil. Immer wieder untergrub er die Vision von Harmonie, Frieden und Gleichberechtigung, die er zu fördern versprochen hatte, mit seiner aufbrausenden Art, seinem Jähzorn und seiner Neigung zu passiv-aggressiven Methoden, um seine Leute anzutreiben. Steve war bei Next genauso unberechenbar und neigte ebenso zu Wutausbrüchen und Schimpftiraden wie bei allen anderen Stationen seiner Karriere. Dabei machte er keine Unterschiede. Er brüllte seine Ingenieure an, seinen Führungsstab, seine persönlichen Assistenten. Sein direktes Umfeld kannte das Muster, nachdem seine Wutanfälle abliefen, aber das machte die Sache nicht einfacher. Tavanian tat sein Bestes, um seine Software-Ingenieure vor Steves Zorn zu schützen. Er achtete darauf, dass sie nicht im Büro waren, wenn er Steve über eine Terminverzögerung informierte oder ihm sagte, dass ein Feature für die Benutzeroberfläche, das er bestellt hatte, sich nicht umsetzen ließ. Barnes, die Steves unvorhersehbare Wutausbrüche schon von Apple kannte, hatte für sich selbst und ihre Mitarbeiter klare Strategien entwickelt. Wenn er wütend wurde und am Telefon anfing zu schreien, legte ich einfach auf. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, bei dem man bei einem Telefongespräch einfach auflegen und dann wieder anrufen kann. Danach war er ruhiger. Ich meine, wenn Sie bei mir einfach auflegen würden, würde ich Sie umbringen. Bei ihm aber half es, sich auszuklinken, wenn sein Schreien zu nichts führte. Verlasse den Raum und er kommt netter und in einer anderen Verfassung wieder zurück. Ich hatte erkannt, dass er diese Wutanfälle an- und abschalten konnte und sie immer wieder einsetzte, wenn er damit durchkam. Ihren Mitarbeitern riet sie, sich einfach taub zu stellen und durch das Geschrei hindurch zu hören. Man musste das Geschrei durchstehen, erklärte Barnes, um den Grund dafür zu erfahren. Das war der springende Punkt, etwas zu finden, was man wieder in Ordnung bringen konnte. Der Druck verschärfte sich noch, als Jobs alle dazu drängte, sich auf den 22. Oktober 1988 vorzubereiten, die Markteinführung des Next-Computers. Steve hatte es schon immer genossen, die Präsentation seiner digitalen Kreationen zu inszenieren. Er hatte jedoch nicht mehr auf der Bühne gestanden, seit er 1984 den Macintosh aus einer Tasche gezogen hatte, ähnlich wie ein Zauberer ein Kaninchen aus dem Hut. Steve war der Ansicht, dass seine Auftritte als Magier nicht nur den Verkauf förderten, sondern auch die Mitarbeiter zusammenschweißten und dem Unternehmen, das nach der Sisyphus-Arbeit im Vorfeld der Markteinführung erschöpft war, neuen Auftrieb gaben. Im Lauf der Jahre wurden seine Auftritte immer ausgefeilter und sein dramaturgisches Gespür immer besser. Doch damit wuchsen auch der Aufwand und die Belastung für alle Beteiligten. Jeder, der es sich leisten konnte, machte danach erst einmal Urlaub. Die Präsentation des neuen Next-Computers erforderte mehr Zauberei als je zuvor. Das Betriebssystem war mindestens noch ein Jahr von der Marktreife entfernt und entsprechend fehlerhaft. Das Laufwerk des optischen Datenspeichers war zu langsam für eine Vorführung. Es gab keine Anwendungen, die von externen Softwareentwicklern programmiert worden waren. Möglicherweise präsentierte Steve erst rund 20 Jahre später mit dem iPhone wieder ein Produkt, das so wenig für die breite Anwendung bereit war. Er konnte jedoch nicht länger warten. Steve musste unbedingt etwas präsentieren und das natürlich möglichst erfolgreich. Die Ankündigung, Next sei die nächste große Firma von Steve Jobs, verlor allmählich an Glanz. Selbst das Potenzial eines Steve Jobs hat ein Verfallsdatum.